einmal möchte ich herzlich danken für die Einladung, dass ich heute hier predigen darf. Ich freue mich darüber und ich freue mich insbesondere, dass beim Präludium die Worte Urknall, Dinosaurier und Galaxie vorkamen. Das heißt, der Komponist, wer immer das auch war, war an der Stelle gebildet. Der hat das mit hineingebracht. Und weil das eben so selten ist, obwohl wir häufig von der Schöpfung Gottes sprechen, sprechen wir über Einzelheiten nicht. Das möchte ich heute machen. Ich möchte über einiges, das, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, Gott ist der Schöpfer, darüber möchte ich reden. Und auch darüber, was das mit Baptisten zu tun hat. Lass uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Der Text, den wir gerade gehört hatten, als der Rahmen des Predigttextes, dieser Text zeigt uns, mit welcher enormen Kraft Paulus gepredigt hat, als er in die Hochburg des damaligen Wissens, der Philosophie und der Naturwissenschaften kam, nach Athen. Und dort, in dieser Hochburg, man könnte heute auch sagen, in dieser Humboldt-Universität der damaligen Antike, dort hatte er etwas zu sagen und das betraf Gott. Und er knüpfte an bei diesem Altar für den unbekannten Gott. Und das Thema, unter das ich jetzt die Predigt gestellt habe, heißt: Wer ist unser Gott? Wer ist das denn? Und ich lese nochmal die zwei Verse, die ich jetzt heute hier auslegen möchte, aus der Predigt des Paulus. Apostelgeschichte 17, Verse 24 und 25. Der Gott, der das Universum geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr ist über Himmel und Erde, wohnt nicht in handgemachten Heiligtümern. Ebenso wenig wird er gepflegt, als ob er Gebrechen hätte. Gibt er doch selbst jedem das Leben, den Odem und überhaupt alles. Diese Worte sind der erste Höhepunkt der Rede des Paulus auf dem Areopag in Athen. Thema der Predigt ist der unbekannte Gott, dessen Altar Paulus bei einem Rundgang durch die Stadt entdeckt hatte. Und dieser Schrein, der dem unbekannten Gott gewidmet war, dient ihm als Anknüpfungspunkt für seine Ansprache. Es ist noch schön, dass in der Apostelgeschichte erwähnt wurde, als Paulus durch die Stadt ging und die vielen Altäre sah, da ist er ausgerastet. Er wurde so zornig, hat sich dann aber zusammengerissen in seiner Predigt und hat ganz liebe und nette Worte gesagt. So wunderschön, wenn ein zorniger Pastor dennoch liebevoll redet. Statt seinen spontanen Zorn über diese ganze Abgötterei, insbesondere für einen Juden ist das furchtbar, diese Abgötterei, statt seinen Zorn über diese dummen Athener auszuschütten, zügelt er sein Temperament, lobt ihre Frömmigkeit und Religiosität und beginnt ihnen eine Vorlesung über diesen unbekannten Gott zu halten. Man hat mir manches Mal in den Jahrzehnten, die ich gepredigt habe, vorgeworfen, der predigt ja immer wie eine Vorlesung. Und? Na und? Paulus hat das vorgemacht. Der ging in die damalige Universität und hat dort eine Vorlesung gehalten. Und wir haben nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Im ersten Kapitel dieser seiner Vorlesung spricht er vom Schöpfer, vom unbekannten Schöpfer wohlgemerkt. Und dieses Kapitel über den unbekannten Schöpfer, das soll uns heute hier beschäftigen. Der Gedanke einer Schöpfung ist uns heute viel zu geläufig, als dass er für unseren Glauben noch irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Wir glauben das natürlich, dass Gott alles geschaffen hat. Und manche glauben es sogar, dass er es in 7 Tagen geschaffen hat. Macht nichts. Ich sage dann immer, wer das noch glaubt, der wird sich schon noch wundern, wenn er das mal anders hört, im Himmel dann da droben. Der Gedanke einer Schöpfung ist uns einfach viel zu geläufig, als dass er noch echte Konsequenzen haben könnte, wie ja alle Glaubensartikel zumeist gänzlich folgenlos geglaubt werden. Wir glauben es, aber es spielt keine Rolle. Paulus gibt uns ein Beispiel für einen folgenträchtigen Glauben. Und diesem Beispiel wollen wir nachspüren in 3 Abschnitten, die aus dem direkt gelesenen Text jetzt erwachsen. Also noch einmal, der Gott, der das Universum gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr ist über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in handgemachten Heiligtümern. Und ebenso wenig wird er gepflegt, als ob er Gebrechen hätte. Gib dir doch selbst jedem das Leben, den Odem und überhaupt alles. Gehen wir durch die 3 Abschnitte einmal hindurch. Der 1. Abschnitt. Gott, der Herr, hat das Universum gemacht. Es ist nicht einmal 100 Jahre her, dass die Menschheit angefangen hat zu ahnen, was sie eigentlich meint, wenn sie Universum sagt. Doch der Glaube an den Schöpfer ist keineswegs mitgewachsen mit der ungeheuerlich neuen Erkenntnis der Größe dessen, was wir da unser Weltall nennen. Der heutige Stand der Forschung sagt uns, dass unsere Erde um eine Sonne kreist, die sich in einem kleinen Winkel unserer Milchstraße, genannt Galaxie, versteckt. Diese Sonne ist nur eine von ca. 200 Milliarden Sonnen in unserer Milchstraße. Das muss man sich mal klar machen. 200 Milliarden Sonnen allein in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße. Und diese Milchstraße, diese Galaxie, in der wir zu Hause sind, die ist so groß, dass man, um sie zu durchqueren, 100.000 Jahre bräuchte, vorausgesetzt, man nimmt das schnellste Raumschiff, das wir uns vorstellen könnten, nämlich einen Lichtstrahl. Dann ist man 100.000 Jahre, Lichtjahre unterwegs. Aber das ist nicht alles. Unsere Galaxie mit ihren 200 Milliarden Sonnensystemen, unsere Galaxie ist ja nur eine von etwa 200 Milliarden Galaxien. Da muss man jetzt mal einen Augenblick verschnaufen. 200 Milliarden Sonnensysteme in einer Galaxie und 200 Milliarden Galaxien, ohne dass wir wissen, ob wir schon ans Ende gekommen sind mit unserem kleinen Hubble-Teleskop. Das sprengt jede Vorstellungskraft, das sprengt jeden Glauben, das sprengt jede Gottesvorstellung. Denn es ist dieses unendlich erscheinende Universum, das unser Gott geschaffen hat. Der Gott, von dem wir sagen, er habe das Weltall gemacht. Dieser Gott ist unser Schöpfer. Wenn wir also zu ihm beten, zu ihm reden, unsere Bitten vor ihm ausschütten, dann denken wir doch manchmal, ach, ob der das kann, ob der das macht, ob der das will. Ja, er will das und er kann das und er tut das auch. Gott kommt zu seinem Ziel. Es wird regiert, so sagte Karl Barth wenige Tage vor seinem Tode, als sich jemand sein Herz vor ihm ausschüttete und er einfach sagen musste, nur nicht die Ohren hängen lassen, es wird regiert. Und wenn wir heute Fernseher anschalten, dann muss man immer in diese Fernsehnachrichten hinein sagen, es wird regiert. Und es wird dennoch regiert. Es wird auch gegen jeden Trump regiert. Es wird regiert, Gott regiert. Dieser Gott ist unser Schöpfer. Der ist es, zu dem wir kommen und sagen, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Ein solcher Glaube hätte als erstes die Konsequenz, unsere Erde mit ganz anderen Augen zu sehen. Wer wirklich sagt, diese unsere Erde ist Gottes Erde, der sie geschaffen hat, und wir Menschen sind Gottes, dieses Gottes Menschen, von ihm gemacht, wer das sagt, läuft zunächst einmal über ganz fremdes Territorium, betritt überall fremdes Eigentum, überall ist man Ausländer, denn Gott hat es gemacht, Gott gehört ihm, alles gehört Gott, die Erde ist sein und was darinnen ist und kann mit keinem Recht der Welt anderen Menschen als Anrecht auf Grund und Boden streitig gemacht werden. Wer glaubt, dass diese Erde Gottes Erde ist, diese unsere kleine staubkörnchengroße Erde ist Gottes Erde, der fühlt sich zudem auf diesem Globus zu Hause und fühlt sich frei, jeden Boden mit größtem Selbstbewusstsein zu betreten und zu verlassen. Alles ist unser und wir sind Gottes. Ich möchte an dieser Stelle von einem Mann erzählen, der alle diese Glaubenskonsequenzen gelebt hat. Es ist ein Mann, dessen Name nicht von vielen gekannt wird. Geboren wurde er 1603 in England. Da könnte man einen Quiz jetzt daraus machen. Und wer zuerst weiß, von wem ich rede, der drückt den Buzzer. Geboren wurde er 1603 in England, erwies sich als ein großartiges Sprachtalent, wurde anglikanischer Priester, begann aber sehr frühzeitig die Konfessionsmentalität seiner Kirche anzuzweifeln. Konfessionsmentalität bedeutet nichts anderes als zu glauben, dass man die einzig wahre Kirche ist. Und die anderen sind auch nicht richtig schlecht. Aber die haben natürlich, können natürlich nicht vergleichen mit uns. Sonst wären wir ja nicht hier heute Morgen. Wir kommen doch deswegen, weil wir mehr oder weniger doch die richtige Kirche sind. Gut. Das hat er schon rechtzeitig verloren zu glauben. Dieser Mann, von dem ich rede. Als anglikanischer Priester wurde er innerlich seiner Kirche abtrünnig. Und dieses geschieht vielen Menschen. Innerlich werden sie ihres Glaubensbekenntnisses, was so offensichtlich immer laut und lauthals gebetet wird, werden sie abtrünnig. Spielt aber auch keine große Rolle. Wir Menschen wissen so wenig, wir können von allem, was wir für Wahrheit halten, abtrünnig werden. Also kurz, der Mann, von dem ich hier rede, geboren 1603 und so von seiner Kirche, von seiner eigenen Kirche innerlich weggegangen, entschloss sich damals, den damaligen jungen Wilden, wer das wohl war, nämlich den Baptisten, er schloss sich diesen an und wanderte 1630 von England, kurz entschlossen mit seiner Frau in die neue Welt, die man damals gerade am Entdecken war. Die Welt der Freiheit und der Grenzenlosigkeit. Heute sagt man dazu Amerika, wie er dachte. Doch er fand schon Gegner vor. Er kam 1630 in der neuen Welt an und die Pilgerväter waren schon 10 Jahre vorher angekommen. Also wirklich nicht viel früher. Also unser Mann, vor dem ich gleich sage, wie er heißt, der kam 1630 in der neuen Welt an, fand dort Gegner vor, Pilgerväter, ja, und bald geriet er mit ihnen in Konflikt über die Frage, wem das Land gehörte. Wie kann man eigentlich als Mensch heutzutage glauben, dass irgendein Land, irgendein Erdboden, irgendeinem Menschen gehören könnte oder irgendeinem Staat gehören könnte? Das, was die Bibel so wunderbar zum Ausdruck bringt, immer wieder, ist zu sagen, die Welt gehört Gott und nur Gott und niemandem sonst. Was das für Konsequenzen hätte, wenn wir das leben würden, das ist ja nicht zu glauben. Und er sagte, dieses Land gehört den bisherigen Einwohnern, wenn überhaupt jemandem, den Indianern. Und wenn man es ihnen wegnimmt, muss man Geld dafür zahlen. Und er tat das und er lebte das, was er geglaubt hat. Dieser Mann hieß, und nun erwarten Sie keinen allzu bekannten Namen, Roger Williams. In dieser Gemeinde, glaube ich, ist Roger Williams Name häufiger genannt worden als in vielen anderen baptistischen Gemeinden, weil da nämlich ein Wissenschaftler auch aus dieser Gemeinde kommt, nämlich Rotkegel, Matthias, ne? Oder Martin, ja, und mit dem habe ich mich so lange und so intensiv bei Spaziergängen über Roger Williams unterhalten. Es ist wunderbar. Hier müssen Vorträge gehalten werden über einen Mann, den man nicht kennt, der in einem relativ jungen Alter mit seiner Frau ausgewandert ist, der dann seine anglikanische Kirchenmitgliedschaft, die es ja so auch eigentlich nicht gibt, der sie dann hinter sich gelassen hat und der dann sozusagen Baptist war, weil er dort die größte Freiheit vermutete, die er sich vorstellen konnte. Und er, um seiner Haltung Nachdruck zu verleihen, kaufte den Indianern, den Narragansett-Indianern, ein gewaltiges Stück Erde ab und gründete darauf im Jahre 1636, da war er 33 Jahre alt, 1636 die Stadt Providence, Hauptstadt eines neuen Staates, der bis heute existiert und zu den 8 Gründungsstaaten der USA gehört, nämlich Rhode Island. Es lohnt sich mal danach zu googeln. Rhode Island ist heute einer der Gründungsstaaten der USA und bis heute am dichtesten besiedelt. Die Statue seines Gründers Roger Williams steht heute im Kapitol in Washington. Und dort steht er als Vertreter seines gegründeten Staates Rhode Island. Nur am Rande bemerkt, der erste und einzige Staat der USA, der von einem Baptisten gegründet wurde. Der einzige Staat der USA von einem Baptisten gegründet wurde, wurde aber kein Baptistenstaat, wie man es sich doch eigentlich vorstellen müsste. Nach so vielen katholischen Staaten, nach so vielen protestantischen Staaten, anglikanischen Ländern, da wäre es doch mal gut und recht, einen baptistischen Staat zu gründen. Hat er nicht gemacht, Gott sei Dank. Sondern er gründete den ersten Staat der Geschichte der Menschheit, der den Gedanken der Religionsfreiheit in seine Verfassung aufnahm. Das muss man sich mal vorstellen. Und was das für Auswirkungen hatte, bis hin zur Französischen Revolution, bis zur Gründung der Vereinigten Staaten, Französische Revolution, bis in die Verfassung der Vereinten Nationen. Bis dorthin reichen die Wirkungen dieses Mannes und dieser Gründung des Staates Rhode Island. Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, Trennung von Kirche und Staat wurden durch ihn ein Teil der amerikanischen Verfassungskultur, die bis in die Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen hineingewirkt hat. Und in einer seiner Schriften sagte Roger Williams, und das ist ein wunderschöner Satz, God is too large to be housed under one roof. Gott ist viel zu groß, um unter einem Dach Platz zu finden. Gott ist zu groß, um unter einem Dach Platz zu finden. Wow. Das bedeutet es also, wenn ein Mensch anfängt zu begreifen, was es heißt, dass Gott das Universum geschaffen hat, dass er der Herr über alles ist, dass wir seine Geschöpfe sind. Deswegen noch einmal, der Gott, der das Universum gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr ist über Himmel und Erde, wohnt nicht in handgemachten Heiligtümern. Damit sind wir jetzt beim zweiten Abschnitt. Überschrift: Gott wohnt nicht. Ist keine Werbung von IKEA. Könnte es sein, ne? Ob man schon wohnt. Gott wohnt nicht. Nachdem wir im Geiste vor der Größe des Universums und unseres Gottes verstummt sind, erscheint dieser kleine Satz wie eine Selbstverständlichkeit. Steht doch dort, Gott wohnt nicht in handgemachten Heiligtümern. Und er wohnt schon gar nicht in Häusern oder Heiligtümern, die Menschen für ihn gebaut haben. Die Texte der Apostelgeschichte weisen immer wieder darauf hin, dass Gott nicht wohnt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 7, ziemlich am Anfang. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Besser kann man es nicht sagen. Das ist uralte, feste Glaubensüberzeugung. Aber wer glaubt diesen Worten und wer richtet sich danach und wer zieht Konsequenzen, dass Gott nicht wohnt? Aber wir bauen ihm unablässig neue Häuser, Tempel, Heiligtümer. Wir weihen sie, wir entweihen sie, weihen sie wieder und meinen, wir hätten unseren Gott ein für alle Mal bei uns, unter uns, für uns, auf unserer Seite. Der eingesperrte Gott. Nun dürfen Menschen ja überall und zu jeder Zeit ihren Unsinn machen. Das muss man Menschen zugestehen, auch uns. Wir dürfen Unsinn machen. Wenn nicht in diesem Gott auch das Wohnrecht in anderen Kirchenkonfessionen und Denominationen streitig gemacht würden, wenn man nicht anfangen würde, den anderen dasselbe Wohnrecht zuzugestehen. Welche Kirche hat nicht schon einmal gesagt, laut oder leise: Wir sind die einzig wahre Kirche, der einzig wahre Tempel des lebendigen Gottes. So bin ich groß geworden. Ich bin auch gar nicht so furchtbar alt, denke ich jedenfalls. Aber ich habe als Kind gelernt, dass die Baptisten die Richtigen sind und die anderen sind auch nicht ganz falsch. Aber die haben natürlich so eine furchtbaren Dinge, ja, das darf man ihnen also einfach nicht abnehmen. Wir sind die einzig wahre Kirche. Unser Text spricht eine andere Sprache. Er sagt nämlich, Gott wohnt nicht. Er wohnt nicht in den sogenannten Gotteshäusern. Er wohnt auch nicht in unseren Liedern und Liederbüchern, nicht im Altarraum, sodass man ihn nicht betreten dürfte, auch nicht im Taufbecken. Er wohnt nicht in unseren Predigten. Er wohnt auch nicht in meiner Predigt und nicht im Abendmahl. Und er wohnt auch nicht in den Sakramenten, wie es die meisten der ganz großen Kirchen bis heute denken. Gott ist zu groß, um unter einem Dach eingehaust zu werden, sagte Roger Williams. Er ist zu groß dafür. Und diese Überzeugung lebte auch. Er gründete, das muss man sich mal sagen lassen, 1638, 2 Jahre nach Gründung der Hauptstadt Providence, in der neuen Hauptstadt die erste Baptistengemeinde der USA. Roger Williams war der Baptist, der die erste US-Baptistengemeinde gegründet hat. Puh. Es geht gleich weiter, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Kirche ist bis heute zu besichtigen. Wurde er damit seiner Überzeugung untreu? Keinesfalls. Roger Williams gründete die erste Baptistengemeinde in Amerika, aber die Gemeinde war anders als alle anderen. Sie bauten kein Haus. Während der ersten 60 Jahre nach ihrer Gründung traf sich diese Gemeinde bei schönem Wetter immer nur im Freien. Sie hatten kein Haus, sie wollten kein Haus und das 60 Jahre lang, bis weit über den Tod von Roger Williams. Ansonsten trafen sie sich bei schlechtem Wetter in den Häusern ihrer Mitglieder. Wenn Gott nicht wohnt, dann hat das Konsequenzen. Dann sind alle unsere Spielregeln von Mitgliedschaft und Vereinsrecht, von Körperschaft und Gemeindesatzung erlaubt. Ja, natürlich, es ist erlaubt und aller Unsinn ist erlaubt. Aber sie sind nicht heilig. Dann sind alle unsere Grenzzäune zwischen den Kirchen nicht nur überflüssig und lästig, sondern aus Gottes Perspektive eigentlich verboten. Es gibt immer wieder Leute, die über die Ökumene schimpfen. Wie bitte? Warum eigentlich über die Ökumene schimpfen? Aus Gottes Perspektive gehört alles Gott. Es verwundert darum nicht wirklich, dass unser Roger Williams, der große Gründer, seine eigene Baptistengemeinde in Providence bereits nach 4 Monaten wieder verließ. Er ist ausgetreten, er ist gegangen und er lebte kirchlich unbehaust bis zum Tode im Jahre 1684. Nach 4 Monaten hat er gedacht, nee, das darf nicht sein. Gott ist zu groß, als dass er unter ein Dach passen könnte. Und an einer anderen Stelle schrieb er, keine Kirche kann für sich beanspruchen, die wahre Kirche Christi zu sein. Und in einem Nachruf auf ihn später hieß es deshalb von ihm, Williams dürfte damit neben Baruch Spinoza, einem berühmten Philosophen aus dieser Zeit, Williams dürfte damit neben Baruch Spinoza einer der ersten Menschen in der westlichen Welt gewesen sein, für die ein Leben außerhalb einer organisierten religiösen Gemeinschaft denk- und lebbar war. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Gott ist nicht gebrechlich. Dieser Satz des Paulus in der großen Areopagrede klingt leicht ironisch, aber wörtlich übersetzt steht da tatsächlich, Gott ist nicht therapiebedürftig. Und Paulus fährt fort, nein, Gott selbst gibt ja jedem Leben, jedem Menschen das Leben, den Atem und überhaupt alles. Gott ist nicht therapiebedürftig. Wir glauben so sehr, wir müssten immer ein bisschen nachhelfen und hier was tun, für unseren Gott leben, für unseren Gott geben, für unser Gott ist nicht therapiebedürftig. Er selbst gibt allem das Leben und den Odem und so weiter. Was wäre das für ein Christentum, das mit der Maxime ernst machte, dass Gott keiner Therapeuten bedarf? Man möchte mich bitte hier nicht falsch verstehen. Wir Menschen bedürfen der Therapie in allen Formen und Schattierungen. Aber jeder Versuch, unserem Gott mit unseren Kräften beizustehen, ihn zu stützen, ihm Arbeit abzunehmen, ist hochgradig gottlos und zudem auch sinnlos. Es muss doch auch für Prediger, auch ich habe gehört, es gibt bald einen neuen Prediger hier in dieser Gemeinde, dem ich alles Gute wünsche, bei allem. Aber es muss doch auch für einen neuen Prediger dieser Gemeinde höchst entlastend sein, sich immer wieder sagen zu können, ich bin's nicht. Von mir hängt's nicht ab. Obwohl wir als Gemeinden ja immer noch den stillen Wunsch haben, neuer Prediger, dann geht alles besser. Aber wenn dieser neue Prediger dann für sich sagen könnte, ich bin's nicht, ich muss es nicht sein, ich bin's nicht. Ich bin ein dankbares Menschenkind, das im Glauben an seinen Schöpfer an einer Stelle arbeiten darf, die sein Schöpfer ihm zugewiesen hat, natürlich im Auftrag von anderen Menschen, aber in letzter Verantwortung nur dem gegenüber, der diese Konstellation geschaffen hat. Der Gott, dem ich diene, ist ein fröhlicher und starker Gott, der mich hier an diesen Ort und an diese Stelle gesetzt hat, der allen meinen Predigten das Leben einhaucht, wenn überhaupt. Leben, das bei den Zuhörenden Leben schafft. Der Gott, der mich allzeit trägt, wenn mir der Atem ausgeht. Der Gott, der mich und meine zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit allem ausstattet, was wir für uns selbst und nicht selbst gewählten, mitunter auch eingebildeten Aufgaben brauchen. Nein, dieser Gott ist nicht gebrechlich. Er braucht im Prinzip niemanden, aber er sucht unsere Nähe und will, dass auch wir ihn suchen und finden. Und das zu unserem Lebensglück, weil wir ihn brauchen. Gott ist der Therapeut, wir sind der Pflegefall. Eine Kirche, eine Gemeinde ist darum ein Sanatorium, eine Kuranstalt, wo Menschen von Gott Leben erhalten. Sie ist eine Reha, wo Menschen rehabilitiert und wiederhergestellt werden, was ja der eigentliche Inhalt der Rechtfertigungslehre ist. Sie ist der Ort, wo Menschen Atem schöpfen können, Luft holen können im Getriebe des Alltags. Ja, Paulus sagt, Gott gibt jedem Menschen Leben, Atem und alles. Jedem Menschen. Jedem Menschen? Auch den muslimischen Flüchtlingen? Paulus sagt, jedem Menschen. Und er wusste, wovon er sprach, wenn er in Athen umherschaute. Jedem Menschen. Keine Kirche kann das tun. Sie kann immer nur auf den verweisen, der aus Gnaden frei und gerne gibt, und zwar ohne Schenkungsklauseln. Der jedem gerne schenkt, keine Kirche, keine Gemeinde, keine Religion, hat hier einen Exklusivvertrag. Wir alle sind nur, im besten Falle, Verkündiger, Hinweisschilder auf den Herrn des Himmels und der Erde. Hier haben wir alle noch nicht ausgelernt. Wenn es heißt, Gott gibt jedem das Leben, den Atem und alles, Gott gibt jedem. Ein letztes Mal will ich auf Roger Williams zu sprechen kommen. Wer in diesem Sommer vielleicht mal Urlaub macht in der Schweiz, dem rate ich mal nach Genf zu gehen. In Genf, da gibt es nämlich ein etwa 100 Meter langes Reformationsmonument. In Genf, da steht ein langes Denkmal, gleich in der Nähe von der Universität. Und da sind neben Größen wie Calvin, Farrell, Luther, Oliver Cromwell und sogar dem preußischen Kurfürsten, ja, der den Hugenotten in Preußen Religionszuflucht gewährte, da steht doch tatsächlich der ehemalige und einzigartige Baptist Roger Williams auf diesem riesengroßen langen Fries, wo sie alle abgebildet wurden, die Reformatoren. Da steht auch einer, der heißt Roger Williams. Und als vor gut 100 Jahren dieses Denkmal von einem internationalen Gremium konzipiert wurde, ist also noch nicht so alt, da jubelte die New York Times, und das ist ja nicht irgendeine Zeitung, die jubelte Roger Williams, ein Amerikaner, als Teil des Genfer Monuments repräsentativer Reformatoren. Das lohnt sich, das mal zu sehen. Ich habe es gesehen. Und sie schrieb dazu: Die internationale Gesellschaft der Protestanten, die das Reformationsdenkmal planen, nimmt auch den Amerikaner Roger Williams auf, denn er steht für religiöse Toleranz. Das Monument wird eines der schönsten in der Welt sein und eine künftige Attraktion für alle, die die Schweiz besuchen. New York Times vom 17. Oktober 1909. Ach ja, wir haben einen großen Bogen geschlagen von Athen nach Providence, von Zürich nach Genf, und wir wissen doch, wie klein unser Planet in der großen Schöpfung unseres großen Gottes ist. Möge das Wissen, dieses Wissen, dass alle Welt Gott gehört, und das Wissen, dass er alles gemacht hat, möge dieses Wissen uns begleiten. Möge euch der gnädige Herr sein Leben, seinen Atem und überhaupt alles in Fülle geben. Amen.